schon eine hat, dann legt man am besten da gleich noch das Buchzeichen rein, damit er nachher zum einen noch weiß, was war es nochmal, und zum anderen auch nicht lang suchen muss. Also einfach der, ich habe es jetzt mal so genannt, Neubekehrte, ich weiß nicht, Bekehrung, Bekehrter und so, vielleicht klingt es für den einen und anderen komisch, aber gell, wir haben das im Hinterkopf, es ist tatsächlich so eine Kehrtwende ohne Jesus, mit Jesus, und deswegen eben derjenige, der jetzt mit Jesus lebt, muss wissen, wie es weitergeht. Und der erste Kontakt muss innerhalb von 3 Tagen sein. Das ist einfach entscheidend wichtig, weil, ich sage es mal mit einem Zitat von unseren brasilianischen Freunden, wie ich sie immer gerne nenne, also die, die im Oktober dabei waren bei dem Gottesdienst mit Oswaldo Sousa aus Brasilien in der Gemeinde, die haben das so formuliert: Es gibt hier so etwas wie ein Verfallsdatum. Wenn eine Person kurz nach ihrer Bekehrung zu lange ohne Kontakt zu einem Christen ist oder schlimmer noch gar keinen Kontakt zu einem Jünger Jesu hat, kann es passieren, dass ihr Glaube dadurch schwach wird oder sogar zu sterben beginnt. Das ist uns vielleicht manchmal gar nicht so bewusst, aber es ist tatsächlich so, wenn einer mal Ja gesagt hat zu Jesus, dann ist nicht alles irgendwie klar, sondern dann geht es erst richtig los. Jesus spricht an einer Stelle ja von Wiedergeburt. Und das trifft es gut, denn wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, dann ist er neu geboren. Das heißt, zum einen ein neues Leben beginnt, eben Leben mit Jesus. Aber es ist eben auch wie bei einem Baby, dass es dann wichtig ist, dass derjenige begleitet wird. Bei einem Baby wird man auch nicht sagen, so, jetzt bist du auf der Welt, haben wir geschafft, jetzt guck, wie du groß wirst. Machen wir natürlich nicht, sondern natürlich gucken wir, dass wir alles tun, was geht, damit das Kind wächst und gedeiht und groß wird. Und so eben auch wichtig, wenn jemand an Jesus glaubt. Ich habe eine Untersuchung gesehen von Christian Schwarz, und das war schon auch nochmal spannend. Und zwar hat er untersucht von 100 Menschen, die zum Glauben an Jesus kamen, wie es da nach einem halben Jahr aussah. Ich sage euch gleich im Voraus, die Hälfte davon war nicht mehr dabei. Er hat das jetzt so abgefallene Gemeindeglieder genannt. Und in der oberen Zeile steht, wie viele Kontakte die zu Christen hatten, zu Leuten in der Gemeinde. Und man sieht, die 0 Kontakte oder auch 1, 2 oder 3 Kontakte hatten, von denen sind ganz viele wieder weggekommen. Andersrum, die 6, 7, 8, 9 Kontakte hatten, die sind nicht weggekommen. So eben auch positiv gesagt, die aktiven Gemeindeglieder, man könnte sagen, die dabei geblieben sind, das sind auch 50. Da war es so, dass eben die 6 und mehr Kontakte hatten, die sind dabei geblieben. Das hat mich schon erstaunt, weil ich hätte so gesagt, also so 1, 2, 3 Kontakte finde ich ist jetzt gar nicht so schlecht. Also das ist ja schon mal was. Aber wir merken da, die sind trotzdem wieder weggekommen. Also insofern merkt man, es braucht viele Leute, die in Kontakt sind, wenn jemand so dazukommt. Und das andere eben auch, dazu gehört auch das, es muss gleich am Anfang in diesen ersten 3 Tagen sein. Aber jetzt schauen wir, wie es bei Paulus weiterging. Ich sage doch Paulus, wie gesagt, ist ja das Gleiche, Saulus oder Paulus. Und Paulus ist uns ein bisschen geläufiger. Ich lese uns die nächsten Verse. Also Paulus war jetzt da in Damaskus. In Damaskus lebte ein Jünger, also ein Nachfolger Jesu, einer, der mit Jesus lebt, lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte: Hananias. Ja, Herr, antwortete er. Der Herr sagte: Steh auf, geh in die gerade Straße in das Haus von Judas und frag nach Saulus von Tarsus. Er ist dort und betet. In einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias zu ihm kommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Auch das irgendwie sehr cool, oder? Zuerst erscheint Jesus dem Paulus, er stürzt zu Boden und so. Jetzt erscheint Jesus dem Hananias. Und er gibt ihm den Auftrag, zu Paulus zu gehen. Und der Hananias, das ist jetzt einer, von dem lesen wir sonst nirgends was in der Bibel. Also Paulus später schreibt auch nochmal über diese ganze Begebenheit in Apostelgeschichte 22, erzählt er da so seine Geschichte und da sagt er so, dass der Hananias so ein treuer Nachfolger war, der einen guten Ruf hatte und sowas. Aber so an einer anderen Stelle in der Bibel taucht er nicht auf. Was wir hier von ihm erfahren, ist, dass er ein Jünger Jesu ist. Also einer, der Jesus nachfolgt. Und ich dachte auch so, er hat in irgendeiner Weise schon verstanden, auf Jesus zu hören. Also wo Jesus ihn beim Namen nennt, Hananias, da sagt er gleich, ja Herr. Also so er weiß, es ist Jesus. Er bekommt jetzt diesen Auftrag. Und da merken wir ein weiteres, derjenige, der dem anderen hilft, im Glauben an Jesus fest zu werden, wir haben ihn jetzt mal hier Festiger genannt, der muss ein Jünger Jesu sein. Eigentlich ist das klar, ich sage es deshalb, bei den Zellgruppen, von denen ich immer wieder rede, wo einige Christen sich zusammentun und andere dazu einladen, da ist es ja so, dass eben vielleicht eine ganze Reihe dabei sind, die auch noch nicht an Jesus glauben und die sollen auch Aufgaben übernehmen. Und zwar, wenn da jetzt jemand dazukommt, der dann zum Glauben an Jesus kommt, dann können die solche sein von diesen vielen Kontakten, von denen wir es vorher hatten, die können einfach so eben auch den Kontakt halten. Aber es braucht einen, der eben ein Jünger Jesu ist, der diesen neuen Gläubigen begleitet. Aber jetzt dürfen wir das mit dem Jünger Jesu nicht so hoch hängen, sondern jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Jünger Jesu. Also heißt es nicht, der mit theologischer Ausbildung oder so, sondern jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Jünger Jesu. Und ich möchte nochmal unsere brasilianischen Freunde zitieren, die geschrieben haben, Hananias war nicht nur dazu berufen, ein Jünger zu sein, sondern auch dazu, Paulus in seinem Leben zu festigen. Der Missionsauftrag in Matthäus 28 fordert jeden Jünger Jesu dazu auf, andere Menschen zu Jüngern zu machen, was den Schritt der Festigung mit einschließt. Und jetzt kommt das Wichtige. Deshalb, wenn du ein Jünger Jesu bist, dann wurdest du schon dazu berufen, anderen bei dem Schritt zu helfen, im Glauben fester verwurzelt zu werden. Muss man vielleicht erstmal verstehen. Um was es hier geht, ist, dass Jesus in diesem Missionsauftrag sagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Also er sagt nicht, macht zu Christen und wenn dann einer an Jesus glaubt, ist fertig. Nee, er sagt, macht zu Jüngern alle Völker. Und das heißt eben, dass es nach dieser Bekehrung weitergeht. Also du und ich, wir sind dazu berufen, andere zu Jüngern zu machen, ihnen zu helfen, dass sie im Glauben fester verwurzelt werden. Hier bei Hananias, da gibt Jesus gleich noch so die Adresse durch, gell? Gerade Straße, Haus von Judas und so. Das wird bei uns sicherlich eher selten der Fall sein. Wir müssen, wenn wir zum Beispiel bei FAT, gell, das finde ich großartig, dass es immer wieder geschieht, dass da Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und jetzt ist auch wichtig, dass sie begleitet werden. Und dann ist natürlich wichtig, dass man Kontakt hat. Jesus wird jetzt uns die Handynummer nicht irgendwie in einer Vision zeigen, sondern die müssen wir kurz erfragen. Aber dann können wir das machen und können da dranbleiben. Übrigens, vielleicht sagt der eine und andere, also das, was jetzt der Joe da heute erzählt, das ist irgendwie für dich nicht so relevant, weil wir erleben es doch ohnehin fast nie, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und ich kann das ein bisschen nachvollziehen, diese Gedanken habe ich auch immer wieder. Also ich denke, das kommt bei uns wenig vor, aber ich erwarte es von Jesus und ich bete darum, dass es wieder viel mehr vorkommt. Und Fakt finde ich schon echt ermutigend, weil wir das da immer wieder so erleben, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und jetzt ist mein Wunsch und Gebet, dass es nicht nur ein Fakt ist, sondern auch unter dem Jahr. Und dass es nicht nur bei jungen Leuten ist, sondern auch im mittleren Alter und bei der älteren Generation. Entscheidend wichtig ist, dass wir darum beten und das muss von Jesus erwarten und dann bereit sind, eben auch unseren Teil dazu zu tun. Also, ich möchte euch ermutigen, machst du mit, mutig zu beten, dass es wieder viel mehr geschieht. So, Hananias hat diesen Auftrag bekommen und wie reagiert er? Hananias antwortete, Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann in Jerusalem deiner Gemeinde angetan hat. Und jetzt ist er hier und hat von den führenden Priestern die Vollmacht, alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh nur hin. Gerade ihn habe ich als mein Werkzeug ausgesucht. Er wird meinen Namen den Völkern und ihren Herrschern bekannt machen und auch dem Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel nun er für das Bekenntnis zu meinem Namen leiden muss. Also Hananias hat so seine Einwände. Und das kann man ja wirklich verstehen, oder? Also Paulus war der Top-Terrorist, der wirklich die Christen voll auf dem Kicker hatte und eben nicht nur das, sondern er hat sie gefangen nehmen lassen. Viele sind wahrscheinlich durch ihn zu Tode gekommen. Und jetzt sagt Jesus zu Hananias, er soll genau zu dem gehen. Natürlich, ich kann es echt verstehen, dass er da seine Einwände hat. Das Gute ist, du und ich, wir sind höchstwahrscheinlich nicht zu solchen Leuten berufen, sondern die, zu denen wir gehen dürfen, das sind ganz liebe Leute. Aber vielleicht geht es uns trotzdem so, dass wir alle möglichen Ausreden haben. Das Erste vielleicht, oh, ich bin doch da gar nicht fähig dazu, das soll doch jemand anders machen. Oder ich habe gar keine Zeit, heute, morgen, übermorgen, innerhalb der ersten drei Tagen, voller Terminkalender. Was sagt Jesus zu Hananias? Geh nur hin. Das Gleiche sagt er zu dir und mir. Geh. Egal, was du für Ausreden hast, geh. Wenn du ein Jünger Jesu bist, dann gilt's, geh. Das Gute ist ja das, du gehst nicht allein, sondern Jesus geht mit dir. Und wenn du selber nicht fähig bist, gar kein Problem. Jesus ist dabei. Sein Heiliger Geist lebt in dir und gibt dir im richtigen Moment die richtigen Worte. Und deshalb kannst du gehen. Und um deinen Terminplan brauchst du dir auch keine Sorgen machen. Da guckt Jesus danach, dass das passt. Also wir sind einfach beauftragt zu gehen. Jesus sagte Hananias gleich noch dazu, was Paulus alles so erleben wird. Zum einen sehr ermutigend, er wird so der große Missionar. Aber zum anderen auch, Vers 16, ich will ihm zeigen, wie viel nun er für das Bekenntnis zu meinem Namen leiden muss. Bei Jesus gibt es nicht das Kleingedruckte, sondern Jesus sagt das gleich dazu. Das kann auch bei uns sein, dass es gut ist, wenn wir das so erklären. Also Jesus nimmt zum einen unsere Schuld weg und zum anderen ist er auch unser Herr. Und er hat dann das Sagen in unserem Leben. Ich sage dann immer gleich dazu, aber das ist jetzt keine schlechte Nachricht, sondern das ist auch nochmal eine gute Nachricht. Weil wenn Jesus der Herr in deinem Leben ist, kommst du nie zu kurz. Das ist der beste Herr, den du dir vorstellen kannst. Wie reagiert Hananias auf dieses Geh? Da ging Hananias in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich geschickt, Jesus, der dir unterwegs erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Saulus war erst ein paar Tagen war erst ein paar Tage bei den Jüngern in Damaskus. Also Ananias, er geht, er tut das, was Jesus ihm sagt. Und ich glaube, dann war es auch richtig genial für ihn. Weil er hat jetzt das Vorrecht, dem Paulus die Hände auflegen zu dürfen und zu sagen, im Namen Jesu, du darfst wieder sehen. Also so stelle ich mir es vor. Und tatsächlich, der Paulus, er kann wieder sehen. Und nicht nur das, er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt und er lässt sich taufen. Bei der Taufe war der Ananias bestimmt auch beteiligt, nehme ich mal an. Und so durfte der Ananias da eben diese besondere Aufgabe ausführen. Wir sehen da auch, gell, der Paulus kommt zum Glauben an Jesus und was ist das Nächste? Er lässt sich taufen. Das ist, sehen wir so im ganzen Neuen Testament, so war es einfach, wenn jemand zum Glauben an Jesus kam, dann hat er sich taufen lassen. Und jetzt dieser letzte Satz noch, Saulus war erst ein paar Tage bei den Jüngern in Damaskus. Ich nehme an, da war der Ananias auch wieder beteiligt. Weil denen wird es ja auch nicht anders gegangen sein, dass sie gesagt haben, Moment mal, wer kommt heute mit? Der Saulus, von dem wir da vieles gehört haben, ganz bestimmt hat es den Ananias gebraucht, der sagte, hey, er ist jetzt ein Bruder von uns. So redet er ihn auch an, gell? Ist auch besonders. Kurz davor sagt er noch, oh, Jesus, du weißt, was der alles Schlimmes getan hat. Und jetzt kommt er zum Ananias und sagt zu ihm, Bruder Saul, und so wird es seiner Gemeinde gesagt haben, hey, er ist jetzt auch einer, der mit uns unterwegs ist, der an Jesus glaubt. Und genau das ist eine wichtige Sache, die Begleitung, die stärkt den jungen Christen und stellt sicher, dass er in die Gemeinde integriert wird. Da sind wir wieder bei diesen vielen Kontakten. Anfangs sind es vielleicht wenig Kontakte und dann ist wichtig, dass da viele Kontakte werden. Derjenige, der ja so dieser Festiger ist, der hat da eine wichtige Rolle. Wir wollen uns einen kleinen Ausschnitt anschauen aus unserer Wir-Konferenz von letztem Jahr. Die Wir-Konferenz, das ist die Konferenz vom Süddeutschen Gemeinschaftsverband, die immer am 3. Oktober stattfindet. Und letztes Jahr gab es da ein sehr bewegendes Interview, wie ich finde. Und da wollen wir uns ein bisschen was anschauen. Der Gianluca, der kam auch zum Glauben an Jesus und wurde jetzt von Tobi Becker interviewt. Wir gucken uns ein paar Minuten an und dann sage ich meine letzten Sätze dazu. Was
ist dann gewesen? Also ich erzähle kurz von meinem Leben, was davor war und was jetzt danach ist. Und zwar davor habe ich, wie viele auch, bei Lubobeats, deswegen ist auch Lubobeats da, um solche Leute zu fördern. Ich habe viel Scheiße gebaut, ich habe Frauen verarscht, ich war im Knast, ich habe Geld gemacht, was einfach blöd war, also schmutziges Geld. Ich war eigentlich viel unterwegs, war selten zu Hause und vielleicht hat mir auch ein Stück weit der Vater gefehlt, der nie für mich da war, aber darauf zu schieben ist auch ein bisschen blöd. Ja, ich habe viel Scheiße gebaut und mein Leben war eigentlich ein Durcheinander. Ich habe mich einfach um andere Dinge gekümmert, wie ums eigentliche Leben, um die Zukunft. Und genau, dann sind wir nach Dresden gegangen und ich hatte damals meine heutige Verlobte kennengelernt, schon ein bisschen davor, die mich auch ein Stück geprägt hat in der Zeit. Darauf komme ich später noch zurück. Das hat eine richtig krasse und richtig schöne Geschichte. Waren wir in Dresden und ja, ich habe immer einen leichten Bezug zu Gott gehabt, aber nie so, dass ich ihn unbedingt kennenlernen wollte. Ich war damals im Knast und der Chris Dannenberg ist so krass, der hat mir damals die Bibel in den Knast geschickt. Die habe ich zwar nicht gelesen, aber trotzdem ist es richtig schön. Ja, und wir waren dann in Dresden, haben Musik gemacht, waren richtig cool drauf. Die ersten zwei Tage war ich stockbetrunken, glaube ich, war Hammer. Und am dritten Tag bin ich dann abends gelaufen, war auch mit der Ruth und habe ich übers Leben nachgedacht. Und ich war nicht zufrieden mit meinem Leben. Ich wusste, irgendwas muss doch was viel Größeres dahinter sein. Ich kann ja nicht in Dresden sein, die ersten zwei Tage stockbesoffen, irgendwo auf dem Hausboot, oberkörperfrei. Das ist doch nicht das Leben und ich will so nicht mehr leben, wie ich davor gelebt habe. Ich muss doch was anderes. Es gibt doch noch was viel Größeres. Und natürlich gibt es was Größeres und das ist Gott. Und das habe ich davor noch nie gesehen, aber es gab immer Menschen in meinem Leben, die mir geholfen haben und mir gezeigt haben, dass es auch Gott gibt. Nur ich habe nie drauf gehört. Und ich bin eines Abends da mit der Ruth, abends waren wir in Dresden in der Innenstadt, sind dann zurückgelaufen zum Hausboot und wir haben ein intensives Gespräch gehabt. Es ging, glaube ich, eine Stunde lang, wo ich dann irgendwann, ich war schon den Tränen sehr nah und es ist echt schwer mich eigentlich, dass ich irgendwann mal Tränen bekomme. Das ist eigentlich unmöglich. Aber seitdem ich zu Gott gefunden habe, fange ich jedes Mal an zu heulen, wenn ich darüber spreche. Sind wir zurückgelaufen und ich habe dann zu Ruth gesagt, hey Ruth, ich möchte Jesus mein Herz in die Hände geben. Ich bin dafür bereit und ich möchte das tun. Ich möchte, dass mein Leben sich verändert. Ich möchte, dass mein Herz, mein versteinertes Herz herausgenommen wird und ein fleischiges Herz draus wird. Das möchte ich unbedingt. Und dann haben wir alle für mich in einem Raum in Dresden, in einem Studioraum, haben wir dann für mich gebetet alle. Da war der Marco auch dabei, die Ruth, der Chris, der Ben. Und haben wir für mich gebetet und dann habe ich Jesus mein Herz in die Hände gelegt. Und dazu muss ich auch noch was sagen, und zwar, wir waren alle im Raum und ich kannte Marco früher noch gar nicht so gut. Und dann hat der Chris mich gefragt, wen ich gerne als Mentor haben würde, weil es gibt ja immer einen, der dich leiten muss, der für dich da sein muss, der dir zeigt, wie was funktioniert und wie du es besser machen kannst. Und mein Bauch hat mir dann irgendwie verraten, dass ich Marco auswählen soll, obwohl ich mit Marco da vorher noch nie was zu tun gehabt habe, richtig. So, ich hätte einen Ben nehmen können, mit dem ich jedes Mal im Studio rumhocke, oder jemand anders, einen Chris zum Beispiel, und ich habe mir Marco ausgesucht. Weil mir Gott einfach gesagt hat, such dir ihn aus. Und heute bin ich so froh, Marco zu haben, weil Marco hat mir vieles in meinem Leben gezeigt und mich weitergebracht in meinem Leben, ist für mich da. Und so einen Mensch habe ich selten in meinem Leben gehabt, der so viel für mich tut oder für mich noch tun wird. Genau.
Cool. Ja.
Vielen Dank. Ich finde das total bewegend, das ganze Interview. Ihr könnt es gerne nachschauen. Wir hatten jetzt den Ton, das war völlig ausreichend, aber wenn ihr es anschauen wollt und auch das Gesamte, auf unserer Bezirkshomepage sv-zollernalb.de haben wir den Link drauf. Und da steht auch, welche Minute man anklicken muss für das Interview. Mich hat es begeistert, zum einen, weil da so ein junger Mensch zum Glauben an Jesus kam. Und zum anderen, das, was er jetzt am Schluss gesagt hat, das fand ich auch eben so ermutigend, dass der Chris Danneberg das so auf dem Schirm hatte, hey, jetzt braucht es da einen Mentor, wie sie es genannt haben, wir haben es auch Festiger genannt, jetzt braucht es da einen, der eben mitgeht. Und ich kenne den Marco Anhorn auch gut und weiß, das ist so gut, dass er den Gianluca begleitet, weil da ist nicht auf einmal alles jetzt gut, sondern da braucht es viele Schritte. Aber das ist so gut zu sehen, dass sie das auf dem Schirm hatten und jetzt auch diese gute Begleitung da ist. Ein letzter Vers will ich uns vorlesen von unserem Text. Wir hatten das schon, Saulus war erst ein paar Tage bei den Jüngern in Damaskus. Da ging er auch schon in die Synagogen und verkündete dort Jesus als den Sohn Gottes. Das ist auch richtig cool, oder? Man könnte sagen, ja, typisch Paulus, davor voll dagegen, jetzt voll dafür. Aber es ist nicht nur typisch Paulus, sondern das ist das, was wir häufig erleben, wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt. Das sind oft so die besten Missionare, da ist so diese Begeisterung am meisten da und das ist großartig und das soll auch so sein. Und dann ist auch gut, wenn da Begleitung da ist, weil da braucht es manchmal ein bisschen Unterstützung, aber wir dürfen das im Kopf haben, wenn jemand jetzt an Jesus glaubt, dann soll er jetzt nicht nur irgendwie Konsument für ein paar Jahre sein, sondern nein, er darf gleich voll mit einsteigen und dabei dann im Glauben wachsen. Und so dürfen wir eben junge Christen dazu ermutigen, hey, erzähl es gleich anderen und lad sie mit ein, damit es weitergeht. Fünf solche Punkte haben wir gesehen, ganze Menge heute. Und vielleicht waren es auch andere Dinge, die dir wichtig geworden sind so zwischendurch. Vielleicht dieses, dass wir mutig darum beten, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen und dass wir es von Jesus erwarten. Oder vielleicht eben auch das so zu verstehen, als Jünger Jesu bin ich berufen dazu, andere zu Jüngern zu machen. Oder vielleicht hat Gott doch was anderes zu dir gesprochen, durch Lieder oder Moderation, wie auch immer. Wir nehmen uns so eine kurze Zeit der Stille, wo du dir überlegen kannst, was ist das, was für mich heute wichtig ist. Vielleicht hat Gott dich auch angesprochen, dass du weißt, ja, es gilt, ja zu sagen zu diesem Jesus. Auch das kannst du in der Stille machen. Und am Ende von dieser Stille bete ich mit uns und dann im Anschluss beten wir noch gemeinsam das Vaterunser. Jesus, ich danke dir, dass du dem Paulus so klar begegnet bist und dass es bei ihm so eine richtige Kehrtwende, so eine Bekehrung gab und er dir nachgefolgt ist ab diesem Moment. Aber es ist spannend zu sehen, wie du dann wiederum Menschen in den Dienst genommen hast, Jünger von dir, Nachfolger von dir, die den Paulus dann begleitet haben, den Hananias und wahrscheinlich noch eine ganze Reihe andere aus der Gemeinde dort in Damaskus. Und ich danke dir für dieses Vorrecht, dass auch wir eben so in deiner Arbeit mit drin sein dürfen und da spannende Abenteuer erleben dürfen. Und wir bitten dich darum, Jesus, dass viele Menschen so eine Begegnung mit dir haben und ganz klar wissen, ja, ich will jetzt mit Jesus leben. Und ich bitte dich, dass du es uns gibst, dass wir sie gut begleiten und dass wir so gute Werkzeuge in deiner Hand sind. Und das zu deiner Ehre, Jesus. Amen. Und gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Das Lied, das wir jetzt gemeinsam singen wollen, heißt tatsächlich auch gemeinsam, ist vielleicht eher noch unbekannt, aber ich glaube, der Refrain ist so eingängig, dass den jeder mitsingen kann, ziemlich schnell. Und vielleicht nehmt er auch diesen Refrain von diesem Gottesdienst als Ohrwurm mit nach Hause.
Nach dem Gottesdienst werden die Anita und der Bernd hier vorne sein. Und wenn du angesprochen bist und Ja sagen möchtest, vielleicht heute, dann zaudere nicht, tu's. Rede mit denen, bete mit denen. Oder wenn dir sonst irgendwas auf den Nägel brennt, geh hin, lass für dich beten. Oder wenn du einfach nur einen Segen möchtest, geh hin und hol ihn dir. Und ich möchte euch jetzt noch den Segen zusprechen. Mit seinem Segen begleite uns Gott, der Vater, der uns das Leben schenkt. Der Sohn, der Tod und Angst besiegt hat. Der Heilige Geist, der tröstet und aufrichtet. Mit seinem Segen begleite uns Gott, er, der Treue und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und bleibt gerne noch auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch. Und vielleicht könnt ihr die Stühle ein bisschen auf die Seite tun, dann haben wir ein bisschen mehr Platz dafür. Ich wünsche euch eine ganz gute